Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
Neue Bestimmungen. Hauptthema: Kampf gegen Corona. Israel verschärft Regeln für Feiern.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen in der Nachrichtensendung Cut News auf novaradio.ch. Wie Sie gewohnt sind, informieren wir Sie Ende der Arbeitswoche über den katholischen Glauben, sei es aus Vatikan, der Welt, aus Europa oder der Schweiz. Natürlich verbinden wir auch Politik und Kultur in Verbindung mit unserem katholischen Glauben und informieren wir Sie auch über dieses Thema. Natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen, so dass dieser Sender weiter Bestand halten kann, sei es mit dieser Nachrichtensendung oder auch die verschiedenen Nachrichten. Wie Sie spenden können, sei es monatlich oder jährlich, finden Sie auf unserer Webseite www.novaradio.ch. Aus Studio begrüßt Sie der Chefredaktor Davor Novakovic.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Nachrichtensendung auf Ihrem Nova Radio .ch Sender. Ich habe wieder ein paar Nachrichten für Sie vorbereitet. Es gibt auch ein Hauptthema: Kampf gegen Corona und dort vor allem der Schwerpunkt Abtreibungen. Beginnen möchte ich mit der folgenden Nachricht, was cat.net und CAP getitelt haben. Vatikan macht mit neuen Bestimmungen alte Messe vielfältiger. Neue Erlässe der Glaubenskongregation billigen 7 einleitende Gebete zum Hochgebet für die außerordentliche Form des römischen Ritus und ermöglichen Feier neuer Heiliger. Der Vatikan hat das Angebot liturgischer Texte für die sogenannte Alte Messe als die außerordentliche Form des römischen Ritus erweitert. Zudem wurde der liturgische Kalender so verändert, dass die Gottesdienste, die sich nach dem bis 1962 geltenden Vorgaben richten, auch heilige jüngeren Datums gefeiert werden können. Die für traditionalistische Belange geständige Glaubenskongregation erließ am Mittwoch entsprechende Dekrete auf Latein. Der Erlass Cum Sanctissima führt eine grundsätzliche Möglichkeit ein, um jeden nach 1962 kanonisierten Heiligen an seinem Fest liturgisch zu feiern. Dies geschieht durch eine Ausweitung der Regeln, die den Umgang mit Festen und Gedenktage unterschiedlichen liturgischen Ranges betreffen. Laut einer Erläuterung zu dem Dekret ist die Feier neuer Heiliger als eine Option zu betrachten und bleibt deshalb freiwillig. Zugleich betont die Glaubenskongregation, solche optionale Heiligenfeste stellten im römischen Ritus keine absolute Neuheit dar. Für neue Messfeier nach dem alten Ritus werden mit dem Dekret Cum Magis 7 einleitende Gebete zum Hochgebet, sogenannte Präfektion, gebilligt. Drei dieser Präfationen waren einer erläuternden Mitteilung zufolge in der Vergangenheit auf Region in Frankreich und Belgien beschränkt. Vier andere Präfationen sind auf bestimmte Anlässe wie Engel- oder Märtyrergedenken bezogen. Alle Texte stammen in den Kernteilen aus antiken Quellen, wie die Kongregation betont. Zu beiden Neuerungen hieß es, die entsprechenden Arbeitsaufträge stammten noch vom emeritierten Papst Benedikt XVI. Mit dem Erlass Summorum Pontificum, der am 14. September 2007 in Kraft trat, gab Benedikt XVI. Die Feier der älteren Form der Liturgie weitgehend wieder frei. Seitdem kennt die katholische Kirche offiziell zwei Formen des römischen Ritus. Die ordentliche Form nach den liturgischen Büchern, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil herausgegeben wurden, und die außerordentliche Form nach den Büchern, die 1962 gültig waren, also vor Beginn des Konzils. Machen wir hier einen kurzen Break und dann das Hauptthema.
Cut News präsentiert das Hauptthema.
Die linksorientierten Feministinnen und Abtreibungsbefürworter können es einfach nicht lassen. Die nächsten zwei Themen oder Nachrichten sind eben Kampf gegen Corona, aber das Schwerpunkt Abtreibung. Medizinische Ressourcen wie Schutzbekleidung sollen für das medizinische Personal, Krankenhäuser und Rettungskräfte zur Verfügung stehen, die im Einsatz gegen die Corona-Pandemie sind. Kevin Stitt, der Gouverneur des US-Bundesstaates Oklahoma, hat nicht medizinisch begründete Abtreibungen in seinem Bundesstaat vorübergehend untersagt. Die Anordnung gilt bis zunächst 7. April. Gouverneur Stitt stellte mit der Anordnung klar, dass Abtreibungen zu den nicht unbedingt notwendigen medizinischen Eingriffen zählen, die derzeit ausgesetzt sind, um dringende notwendige Ressourcen zu sparen, die für die Bekämpfung des Coronavirus gebracht werden. Dabei geht es in erster Linie um Schutzkleidung und Ausrüstung für das medizinische Personal, Krankenhäuser und Rettungskräfte. In dem Bundesstaat Tennessee, Mississippi, Texas und Louisiana wurden Abtreibungen im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ebenfalls ausgesetzt. Machen wir hier einen kurzen Break und dann die nächste Nachricht wegen der Abtreibung. Englischer Bischof schockiert über Erlaubnis für Abtreibung in eigenen vier Wänden. Das Vorhaben der britischen Regierung, Frauen unter bestimmten Umständen während der Coronavirus-Pandemie eine Abtreibung ohne ärztliche Aufsicht in den eigenen vier Wänden vorzunehmen, wird, ich zitiere, Frauen zusätzlichen Risiken ausgesetzt, Zitat Ende, sagt Bischof John Sherrington. Das berichtet unser Partnernachrichtenagentur CNA Deutsch. Er sei schockiert gewesen über die Entscheidung, welche die Regierung in den vergangenen Tagen erst angekündigt, dann abgesetzt und nun doch bekräftigt hat, so der Weihbischof von Westminster. Ich zitiere: Wir verstehen, warum die Regierung dafür sorgen will, dass Frauen derzeit nicht ein Krankenhaus aufsuchen. Zitat Ende, betont Sherrington, der auch Sprecher der Bischofskonferenz von England und Wales für Lebensschutzfragen ist. Die Absicht, vorübergehend Telemedizin und in den ersten Tagen einer Schwangerschaft eine DYI-Abtreibung ohne ärztliche Anwesenheit einzuführen, sei jedoch schockierend. Es handle sich zwar um eine Notlage, aber angemessene Beratung müsse gewährleistet werden. Sherrington betonte, auch die Maßnahmen könnten eine Gefährdung für Frauen darstellen, wenn diese etwa von der misshandelten Partner zur Entscheidung gedrängt werden. Die auch als chemische Abtreibung bezeichnete Maßnahme ist ein zweistufiger Prozess, der die Einnahme von Mifepriston und Misoprostol beinhaltet. Mifepriston blockiert die Wirkung des Progesteronhormons und führt zu einer Fehlgeburt. Misoprostol wird bis zu 2 Tagen später eingenommen und löst die Venen aus. Frauen dürfen in Großbritannien bereits das 2. Medikament zu Hause einnehmen, nachdem sie das 1. Medikament in einer Klinik eingenommen und die Bestimmungen von 2 Ärzten eingeholt haben. Der Weihbischof von Westminster drängt die Regierung, eine zeitliche Begrenzung der Maßnahmen zu veröffentlichen, wie bei anderen Notstandsgesetzen. Machen wir hier eine letzte Break und dann eine Nachricht aus dem Heiligen Land. Israel verschärft Regeln für religiöse Feiern, titelt Vatican News. Im Kampf gegen das Coronavirus hat Israels Regierung in der Nacht auf Dienstag schärfere Regeln für religiöse Zusammenkünfte vereinbart. Das Verbot aller öffentlichen Versammlungen gilt ab letzten Mittwoch auch für Gebete im Freien, wie israelische Medien berichteten. Insgesamt sollen nur noch höchstens 2 Personen zusammenkommen dürfen. Eine Ausnahme gilt demnach für die Klagemauer sowie für den ultraorthodoxen Radiosender Kol Baram. Der an der Klagemauer dürfen täglich 3 Gebetszeiten mit bis zu 10 Teilnehmern durchgeführt werden, um ein kontinuierliches Gebet an der heiligsten jüdischen Stätte sicherzustellen. Auch der Sender darf Gebete bis zu 10 Teilnehmern durchführen, um diese Übertragungen zu gewährleisten. Ein öffentlicher Gottesdienst erfordert nach jüdischem Religionsrecht für seine Gültigkeit die Anwesenheit von mindestens 10 Männern, Minyan. Hochzeiten dürfen nach den neuesten Richtlinien nur noch im engsten Familienkreis ohne Gäste durchgeführt werden. Für Beschneidungsfeiern gilt die Höchstteilnehmerzahl von 10 Personen, für Beerdigungen 20. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für diese Woche. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. bis am Dienstag, dann kommt der letzte Teil von der Fastenzeit-Sendung und etwas von Opus Dei. Nach einem kurzen Musikstück kommt dann eine neue Sendung mit dem Titel Handicap. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, wo Sie auch sein mögen. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novaković.
Sie hören die Sendung Handicap auf novaradio.ch.
liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Sendung Handicap auf novaradio.ch. Das heutige Thema ist der Coronavirus. Man spricht in diesen Tagen vor allem über die Spitäler, wie man sich privat schützen soll etc. Aber wie soll sich Kinder, Jugendliche, Erwachsene und das Pflegepersonal gegenseitig in einem Schulungs- und Wohnheim schützen? Eins davon ist das Stiftung Schulungs- und Wohnheim Roßfeld, das seit 1960 hier in Bern existiert. Sie fördert und unterstützt die berufliche, persönliche Integration von Menschen mit Behinderung für rund 340 Kinder, Jugendliche, Erwachsene mit körperlicher Behinderung. Mein heutiger Interviewgast ist Frau Edith Bieri, Direktorin der Stiftung Schulungs- und Wohnheime Roßfeld-Bern. Frau Bieri, herzlich willkommen in der Sendung Handicap.
Guten Tag.
Bevor ich Ihnen die erste Frage stelle, würde ich Sie sich gern bitten, ob Sie sich kurz vorstellen könnten.
Ja, gerne. Mein Name ist, wie schon gesagt, Edith Bieri. Ich bin Direktorin der Stiftung Roßfeld seit 2009. Ich habe vorgängig ein Studium gemacht der Heilpädagogik und der Betriebswirtschaft und habe jetzt die gesamte Verantwortung für die Stiftung, wie Sie schon gesagt haben, für körperbehinderte Menschen ab 4-jährig bis ins Pensionsalter. Wir sprechen davon rund, was eben mehr die rund 50 Personen mit Behinderung. Ja, und Sie haben einige Fragen an mich, die auch uns jetzt in den letzten drei Wochen sehr beschäftigt haben.
Genau.
Müssen loslegen.
Dürfte ich Sie, die erste Frage wäre, welche Maßnahmen haben Sie in den Institutionen getroffen?
Ja, wir haben sehr unterschiedliche Lebensalter, wie schon gesagt, Kinder, Jugendliche, erwachsene Personen, die bei uns wohnen oder auch in einer Wohnung sind, sehr selbstständig. Wir haben uns ganz klar dem Bundesamt für Gesundheit verschrieben. Also wir haben alle Informationen, die wir intern wie extern kommuniziert haben, immer aufgrund der Maßnahmen des BAG oder des Bundesrates gesetzt. Vorgängig war natürlich die Vorbereitung mit Maßnahmen, Desinfektionsmittel, Prozesse klar definieren, wer ist verantwortlich, wie sieht der Krisenstab aus. Das war die Vorbereitung im Pandemieplan, der vorliegt.
Darf ich Sie um ein konkretes Beispiel bitten? Ich gebe es Ihnen vor, wenn ein Bewohner von Ihnen, sei es eben Bewohner oder das Pflegepersonal, Symptome aufzeigt, wie Fieber, Husten etc., wie gehen Sie dann konkret vor, um die alle anderen Leute zu schützen?
Ja, wenn jemand, wie Sie sagen, Fieber oder Husten vorweist, dann ist ganz klar, die Person wird nach Hause geschickt oder eben wenn es eine Mitarbeiterin ist oder ein Mitarbeiter, wird aufgerufen, dass sich die Person testen lässt und dann warten wir den Entscheid ab. Bei Bewohnerinnen, die bei uns immer wohnen, also das ganze Jahr, dann werden sie in dem Sinne in eine Quarantäne gebracht. Sie werden mit ganz speziellen Pflegefachleuten betreut und dann ist eigentlich der gleiche Weg wie bei jeder Mitarbeiterin und Mitarbeiterin zu testen und den Entscheid abzuwarten.
Man hört immer wieder von Abstand halten, aber wie soll das in der Pflege gehen? Wie haben Sie das in Ihrer Institution gelöst?
Ja, das ist wirklich ein großes Problem, wie Sie sagen, weil in der Pflege muss man nahe an den Menschen gehen, das geht gar nicht anders. Und wir haben ganz klar das Wichtigste in Hände waschen und beim Verlassen der Bewohnerin oder Bewohner noch einmal die Hygieneregeln einzuhalten. Das ist das eine. Das andere war jetzt über längere Zeit, wir haben keine Schutzmasken bekommen und das wäre eigentlich der Weg gewesen, dass wir auch das Personal schützen können. Und letztlich auch unsere Risikogruppen, einzelne Bewohnerinnen und Bewohner. Wir haben jetzt genug Masken und jetzt können wir in dem Sinne die Pflege mit den Hygienevorschriften, die es Sinn machen, auch durchführen. Aber es gibt vor jedem Tag neu zu beurteilen, reicht es noch oder müssen wir vielleicht ganz andere Prozesse einleiten. Das könnte auch bedeuten, dass wir sagen, ein paar Pflegefachpersonen betreuen oder pflegen eben eine ganz bestimmte Risikogruppe. Das haben wir uns auch schon überlegt. Ist jetzt noch nicht umgesetzt.
Sie haben gesagt, dass es eng war mit den Masken, bevor Sie Nachschub erhalten haben. Wie haben Sie es dort geregelt?
Bevor wir genügend Masken hatten, haben wir versucht, einfach was uns noch möglich war, eben mit Hände waschen, wenn die nicht mehr möglich Abstand halten, Kleider wechseln, das haben wir auch propagiert, das irgendwie zu bewerkstelligen. Wir hatten ein paar Masken in unserem Materiallager, die haben wir aber ganz bewusst zurückgehalten im Fall ein Ausbruch des Coronavirus. Also haben uns in dem Sinn auch an die Regeln des BAG angelehnt oder befolgt, dass wir sie gesagt haben, keine Maske für Personen, die nicht erkrankt sind.
Zurzeit ruhen ja die Schulen überall. Ich nehme auch an, im Schulheim. Wie haben Sie es mit den Schülern gemacht, die zum Beispiel auf Physiotherapie angewiesen sind, aber wegen dem Virus zu Hause bleiben müssen?
Ja, also Sie wissen ja, es war ja der Freitag, der 13., da haben wir in der Schweiz im Bundesrat und BAG vernommen, alle Schulen werden geschlossen. Wir haben schon ein bisschen geahnt, dass es so sein könnte, aber waren wirklich auch sehr überrascht, dass es so generell ausgesprochen wurde. Wir haben daraufhin ganz klar gesagt, unsere Schüler kommen noch einmal in die Schule, damit wir einen geplanten und schrittweisen Übergang nach Hause machen können. Die Eltern mussten sich ja auch organisieren, das war für sie auch überraschend. Das hat sich sehr bewährt, dass wir am Montag darauf alle Schüler noch einmal hier begrüßen konnten, ihnen die Aufgaben mitgeben konnten. Viele Kinder haben Hilfsmittel, die sie mitnehmen müssen nach Hause. Die Eltern haben sich für das Wochenende überlegt, können sie ihr Kind betreuen oder nicht. Und ich kann jetzt wirklich sagen, es war für uns alle unglaublich positiv überraschend, dass die Eltern, alle Eltern gesagt haben, die Kinder bleiben bei ihnen zu Hause, die schauen, dass sie die fördern können, dass sie die betreuen und pflegen können. Thema Therapie, das ist wirklich gerade bei Menschen mit einer körperlichen Behinderung ist das eine riesige Herausforderung. Wir sprechen da nicht von Therapien, die, sage ich einmal, ich hatte mal einen Unfall bei der Schulter und musste die Übungen machen. Wir sprechen da von Therapien, die lebensnotwendig sind. Zum Beispiel, dass ein Kind oder auch eine erwachsene Person im Rollstuhl nicht zu lange sitzend ist, damit es keine Dekubitus, also Stellen entstehen, die fast nicht mehr, diese Wunde sind fast nicht mehr zu heilen. Aber auch die ganze Beweglichkeit des Menschen ist enorm wichtig und die Physiotherapie, aber auch die Ergotherapie ist wirklich notwendig. Das ist nicht nur Grundversorgung. So, was haben wir gemacht? Wir haben da die Ergotherapeuten wie die Physiotherapeuten haben unter Hochdruck einerseits Übungen, dass sie Fotosequenzen erarbeiten, die sie den Eltern zur Verfügung stellen können. Und wir haben die Fernbehandlung eingeleitet. Also wir haben regelmäßig Kontakt mit den Eltern der Kinder, aber auch mit unseren erwachsenen Personen, die Physiotherapie notwendig haben. Und wir versuchen jetzt, so wie eine Fernbehandlung zu machen, dass wir gewisse therapeutische Einheiten halt über Telefon, über Skype, über Fotobeispiele den Betroffenen weitergeben können. Es ist eine große Herausforderung, aber ich denke, wirklich dieses Notwendige können wir vielleicht wirklich in dem Sinn fördern und auch bestimmte Schäden auch abwenden, die entstehen könnten, wenn Personen mit körperlicher Behinderung nicht durchgeregt werden. Nicht der psychischen Komponente, das wäre dann noch einmal ein ganz anderer Aspekt.
Dürfen sich die Schüler bei den Lehrern melden und die Eltern bei den Physiotherapeutinnen auch? Wie haben Sie es dort geregelt, dass es doch das Lernen bewältigt wird und die Motorik beibehalten sein kann.
Genau. Ja, also es ist wirklich überall gleich gehandhabt. Wir nehmen aktiv zu den Eltern Kontakt auf, zu den Kindern Kontakt auf. Jetzt sind ja Ferien. Unsere Kinder haben 3 Wochen Frühlingsferien, aber in den letzten 2 Wochen haben unsere Lehrkräfte und auch Therapeutinnen intensiv hier vor Ort, über Skype, über Telefon, über SMS und was auch immer möglich ist, digital Kontakt aufzunehmen, haben sie gearbeitet und mit den Kindern. Ich habe das erlebt, das Kind war zu Hause beim Skypen und die Lehrkraft saß vor dem Laptop und hat dem Kind Aufträge, Aufgaben erklärt und. Also das hat einen riesigen Schub ergeben, dass wir eben diese digitalen Hilfsmittel jetzt einsetzen und ja auch, indem sie die Kinder und Eltern unterstützen können. Und das selbst ist in der Therapie auch. Das klappt gut, muss ich sagen. Es sind neue Wege, die wir gehen müssen. Aber ich finde, das ist hier auch eine Chance, trotz viel.
Man weiß vom BAG oder auch vom Bundesrat, dass die Schulen sicherlich bis 20. April zu sind. Wie haben Sie es dann bei Ihnen geregelt, dass die Schüler und Schülerinnen schon in den Ferien sind?
Also jetzt in den Ferien haben die Lehrkräfte immer noch einzeln Kontakt, wie die Eltern das möchten. Das ist ihnen ein bisschen freigestellt. Es geht ja nicht darum, dass sie noch mehr Stoff den Kindern nach Hause schicken. Die sollen auch Ruhe haben und die Eltern auch ein bisschen drunter fahren können. Wir haben zwei, sage ich, wie Pläne. Der eine Plan ist, wir hören vom Bundesrat am 19. April, die Schulen werden wieder geöffnet. Es kann Gründe geben, dass das sinnvoll ist. Und dann kommen die Kinder wieder zu uns und wir fahren den Betrieb wieder langsam hoch in einen, sag ich, in einen Normalbetrieb. Das andere ist, darauf sind wir vorbereitet, dass diese Zäsur weiter besteht, dass die Schulen weiter geschlossen sind. Also alle, inklusive Hochschulen und Berufsfachschulen, sind wir auch betroffen mit unseren Lernenden. Und dafür haben wir uns schon vorbereitet und dann wird das Programm definitiv digitalen Kommunikationsmittel weitergeführt, vielleicht noch intensiviert. Wir haben auch Ideen, dass wir noch mehr mit Videos arbeiten können, um eben die Kinder, Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen zu unterstützen, wenn sie weg sind von uns, zu Hause sind oder irgendwo sich aufhalten.
Das war mal der erste Teil für das Schulheim. Gehen wir nun ins Wohnheim. Wie haben Sie das Problem mit den Pflegepersonal gelöst, da es mehrmals am Tag wechselt? Können Sie was dazu sagen?
Ja, also das Pflegepersonal hier, wir sprechen hier von rund 70 bis 80 Pflegefachleuten je jeder Stufe. Ja. Da gelten die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit. Wir haben so die Prozesse nicht verändert, sondern in dem Sinn einfach noch mehr den Fokus auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu halten. Wir haben auch diejenigen, die Personen, die bei uns 365 Tage leben, die ganze Verpflegungssituation, das muss man sich vorstellen, das war vorher in einem Restaurant sehr nah beieinander, wir haben alle Personen auseinander genommen, Minimum 2 Meter Abstand und haben uns bei uns in Parterre eigentlich ein riesen Restaurant gemacht und die Leute sind verteilt an Einzeltischen. Dort ist es möglich, diese 2 Meter einzuhalten bei der Pflege und das ist Expertenpflege, was wir hier leisten müssen bei Menschen mit körperlicher Behinderung, gelten einfach die Hygienemaßnahmen, wie schon erwähnt.
Wie haben es die Bewohner aufgenommen mit diesen engmaschigen Maßnahmen?
Diese Frage habe ich mir auch gestellt, besonders nach Entscheid des Bundesrates und der Kanton hat das auch bestätigt, dass Menschen, die in der Risikogruppe sind, und das sind bei uns fast 80% der erwachsenen Personen mit körperlicher Behinderung, die haben teilweise auch mehrfache Belastungen, dass sie keinen Besuch mehr haben dürfen, dass in dem Sinn auch sich frei bewegen draußen nicht mehr möglich ist, auf dem Areal schon noch. Wir haben das umgehend ganz konsequent umgesetzt. Es war wirklich sofort der Besucherstopp bei uns. Die Bewohner und Bewohnerinnen konnten entscheiden, ob sie nach Hause gehen möchten zu ihren Angehörigen oder ob sie hier bleiben. von den rund 50 Personen sind 7 Personen dann nach Hause gegangen und die anderen sind hier. Was mich am meisten erstaunt, da muss ich wirklich eigentlich, also darf ich allen ein Kränzchen wenden, sie sind ganz ruhig, Bewohner, Bewohnerinnen. Sie sagen, ja, es ist jetzt so, wie es ist. Wir müssen abwarten, wie sich das ergibt. Wir halten zusammen. Und dieser Zusammenhalt, also auch die Solidarität unter den Personen, die ein Risiko tragen, das ist gibt eine unglaubliche Stärke. Wir sind jetzt daran, seit dieser Woche, dass wir wie ein Sonderprogramm an Aktivitäten hochfahren. Und zwar, man darf nicht unterschätzen diesen psychischen, emotionalen Aspekt. Es ist, ich als Direktorin gehe raus und rein, ich wohne nicht hier, 24 Stunden über Tage, Wochen. Es ist ein großer Unterschied, wenn jemand einfach gezwungen ist, durch diese Situation, durch diese Pandemie, immer hier in diesen Gebäuden zu sein. Er kann noch im Garten bei uns, das kann er nutzen, aber mehr nicht. Und jetzt haben wir ein Tagesprogramm, das geht wirklich von Montag bis Sonntag. Jeden Tag läuft irgendetwas. Und da bin ich als Direktorin auch darin. Also jeden Tag, auch Samstag, Sonntag, gehe ich wenn die Personen am Mittagessen, gehe ich vorbei, wir haben Gespräche, wir sitzen ab, wir tauschen aus. Wir haben manchmal Sorgen und Ängste. Und das Wichtigste ist, dass wir hier erstens mal wirklich ein offenes Ohr haben für alle. Ich rede nicht nur für die behinderten Personen, auch für die Mitarbeitenden. Und zweitens, dass wir uns einfach ein bisschen beschäftigen können und ein bisschen, sage ich, eine Tagesstruktur haben, die uns ablenkt. Weil irgendwann, und der Punkt ist jetzt gekommen, in dieser Woche, man kann es nicht mehr hören. Coronavirus hier und da und überall. Und jetzt machen wir ganz, ganz verschiedene Aktivitäten. Und das freut alle zusammen. Also wir genießen alle, trotz dieser eingeschränkten Freiheit.
Können Sie etwas zum Tagesablauf sagen? Wie sieht es im Wohnheim aus? Zurzeit?
Zurzeit. Wir haben es so gemacht, dass wir am Morgen Angebote machen, Aktivitäten. Einerseits ist ja ganz regulär aufstehen, duschen, ankleiden, Morgenessen und so, das läuft noch regulär. Dann haben wir ja eine große Anzahl an geschützte Arbeitsplätze und Atelier. Wir haben einen Rückgang an Kundenaufträgen, das ist ganz klar. Und diejenigen, die noch Kundenaufträge erledigen können, das ist super, die sind dann an der Arbeit und machen diese Kundenaufträge, also in der Versandabteilung oder im Callcenter oder im Treuhand machen sie jetzt noch die Jahresabschlüsse. Andere behinderte Personen oder andere behinderte Mitarbeitende, die haben so keine Aufträge mehr. Und dann haben wir von 9 bis gegen Mittag haben wir verschiedene Aktivitäten. Das kann sein ein Vortrag, das kann sein, etwas hören über Reisen, das kann sein, einen Film schauen, das kann sein, Touren und Bewegung, das kann etwas Kreatives sein, mit Rätselraten oder Geschichten hören, also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und so haben wir am Morgen ein paar Aktivitäten und am Nachmittag. Es ist Samstag, war Freitag, Samstag, Sonntag, haben wir ähnlich auch Aktivitäten und dann am Abend zum Teil auch noch ein Referat oder ein feines Dessert, der Koch erzählt etwas darüber. Also einfach geht darum, dass die Leute irgendwo, sag ich jetzt, noch etwas anderes hören als über den Virus. Und, muss ich auch sagen, auch spannende Sachen erleben können hier in dieser eingeschränkten Freiheit.
Wie sieht es im Ausbildungszentrum aus?
Genau, die Berufsfachschule.
Genau.
Genau. Ja, wir haben ja eine Berufsfachschule und im letzten August haben wir ganz ein neues Projekt gestartet. Unsere Lernenden sind nicht mehr bei uns intern in der Berufsfachschule, sondern sie gehen extern an die große öffentliche Berufsfachschule, also WKS, in der Stadt. Und die ist natürlich jetzt auch geschlossen. Also die ganze WKS, die Berufsfachschule, ist geschlossen. Und die Lehrkräfte geben den Lernenden unseren, aber auch den nicht behinderten Lehrer geben die Aufträge auch über Skype, über E-Mail, Telefon und, und. Also unsere Lernenden werden über die Berufsfachschule der WKS bedient mit Hausaufgaben machen. Das ist das eine. Und wir haben selber Lehrbetriebe intern, aber auch viele externe Lernbetriebe. Und da mussten wir jetzt einfach runterfahren, weil man muss sich vorstellen, Lehrbetriebe, das kann eine Bitkom sein, das kann ein Unternehmen sein der Holzverarbeitung, das kann eine Firma sein, die Lebensmittel vertreibt. Da haben wir auch gehörbehinderte Lernende im Einsatz. Aber diese Firmen sind zum Teil auch unglaublich betroffen vom Coronavirus, dass sie erstens mal nicht mehr verkaufen können oder viele Arbeiten nicht erledigen können. Und wir haben jetzt gesagt, dass wir einfach noch schauen, wer diejenigen Firmen, die noch Arbeit haben, da sind die Lernenden dabei, aber die meisten haben wie gesagt, nein, die Lernenden, ihnen geben wir jetzt Aufträge, also Praxisaufträge, damit sie noch irgendetwas sich erarbeiten können für die Praxis. Auch hinterher haben wir viele Aufgaben, die wir nicht mehr übergeben können, weil wir auch runtergefahren sind und viele Mitarbeiter, die im Homeoffice sind, gar nicht vor Ort. Also es ist alles sehr dimensioniert auf eine kleine Einheit.
Die Leute oder die Bewohner, die extern dem Beruf nachgehen oder in Ausbildung sind, können sie bei euch wohnen oder müssen sie zu den Eltern gehen?
Die Lernenden haben entschieden, dass sie zu Hause sind. Wir haben ihnen auch angeboten, sie können hier in unserem Internat sein. Wir haben ja die Leute zur Verfügung, alles ist immer noch gleich zur Verfügung wie vor dem Coronavirus-Ausbruch. Aber alle Lernenden haben sich entschieden, dass sie nach Hause gehen, da sind sie gut versorgt, sie sind bei ihren Angehörigen, das ist gut. Wir haben natürlich schon im Blick, was ist, wenn jetzt die Angehörigen die Pflege nicht machen können oder selber erkranken. Ich meine, das kann der Fall sein. Bis jetzt ist doch Gottlob nicht eingetroffen, aber wir wissen genau, wie wir handeln können, was wir anbieten können, wenn das ist jetzt ein Lernender zu Hause nicht mehr die nötige Pflege hält. Und dann ist ganz klar, dass wir hier das Zimmer öffnen. Der Lernende wird oder eine erwachsene Person, die nicht mehr zu Hause betreut werden kann, gepflegt werden kann, kommt zu uns. Aber dann muss sie eben diese Quarantäne einhalten von Minimum 2 Wochen, damit sie sich sieht, dass sie nicht selber die Krankheit reinbringt.
Dürfen sich die Bewohner frei bewegen? Also dürfen sie auch außerhalb der Institution rausgehen? Oder müssen sie drinnen sein im Zimmer oder eben im Eingang oder auf dem Stockwerk?
Ja, also das Areal, es ist ganz klar definiert, die Bewohner und Bewohnerinnen, die sich entschieden haben, dass sie durch bei uns bleiben, die haben die Möglichkeit, sich frei zu bewegen von ihren Studios aus, in ganzen Gebäuden, in den verschiedenen Gebäuden der Stiftung Rotfeld, dass sie sich frei bewegen. Sie dürfen auf unserem Areal sich frei bewegen, dürfen aber nicht von unserem Areal selber weggehen. Sie dürfen das nur machen, wenn sie uns informieren. Es gibt ja notwendige Gründe, wenn jemand einen wichtigen Termin einhalten muss, dann informieren sie uns oder die Vorgesetzte und dann werden sie in der Regel begleitet, dass sie diesen Termin wahrnehmen können. Wir haben auch jetzt schon seit Längerem, das hat sich sehr bewährt, wir haben die Bronco Security beauftragt, dass sie bei Türkontrollen machen und das ist wirklich eine sehr gute Sache. Einerseits haben wir hier kompetente Fachpersonen, die eben umgehen können, wenn die Leute arbeiten müssen. Andererseits schauen sie auch, dass alle Leute die Hygienemaßnahmen nicht umsetzen, also Hände desinfizieren, dass sie nicht einfach reinkommen, sondern dass sie sagen, was die Lieferanten, dass sie sagen, was bringen sie und dann kann die Security intern schauen, wohin gehört jetzt diese Lieferung. Wir haben auch neu, das ist für uns einmalig, auch seit die Schule jetzt geschlossen ist, in dieser Woche haben wir die Security auch im Einsatz im Schulgelände. Und leider muss ich sagen, dass jetzt in diesen paar Tagen schon 2-mal die Polizei gerufen werden musste von der Security, die unser Schulgelände bewacht, weil dort Vandalismusklärung war und Personen, die nicht dort sein sollten. Und ich habe das auch von anderen Schulen gehört, von anderen Gebäuden, dass jetzt, wo alles frei ist, auch es Menschen gibt, die darauf aus sind, dass sie irgendwo sich etwas zerstören oder aufbrechen, einbrechen und so. Aber wir haben ganz klar die Broker Security hier vor Ort und die mit den nötigen Schutz und hat die nötigen Kompetenz.
Wer übernimmt die Kosten von Securities?
Wir. Das zahlen wir als Stiftung. Das zahlt uns niemand. Das ist also bis jetzt so, weil wir müssen ja wir müssen tagtäglich die Risiken einschätzen, was könnte passieren. Und wir hoffen ja immer, dass das nicht passiert, oder? Wie mit dem Coronavirus, dass es uns nicht trifft. Aber wir sind ja auch nicht blauäugig und wir dürfen nicht beschönigen. Und gewisse Risiken, dann leiten wir Maßnahmen ein. Und das ist jetzt eben genau wegen der Security, das war mir von vornherein klar. Es gilt ja einerseits die äußere Sicherheit zu gewährleisten, dass nicht der Coronavirus reingetragen wird, aber auch, dass wir die soziale Sicherheit gewährleisten können, die emotionale Sicherheit gewährleisten können. Immer mehr unsere Bewohner und Bewohnerinnen schätzen das sehr, dass wir die Security vor Ort haben. Es gibt ganz tolle Gespräche, wirklich toll, und es gibt ihnen, denke ich, auch ein gewisses Maß an Sicherheit und Schutz, dass sie wissen, es ist jemand bei der Tür, diese Person schaut, dass nicht die falschen Personen reinkommen. Also es ist ein Benefit für alle Leute.
Die letzte Frage, Frau Bieri, wie geht es Ihnen dabei, alles mit dem Coronavirus, das Geschäft doch noch irgendwie zu leiten? Können Sie etwas dazu sagen?
Ja, wie geht es mir? Das ist tatsächlich so. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich konnte mir vorher nie vorstellen, dass eine Pandemie so viele Ressourcen bietet. Wirklich. Also, wir haben alle Projekte runtergefahren. Wir können nicht mehr machen, außer uns fokussieren auf die nötigen Maßnahmen, auf die Einhaltung der Maßnahmen, auf Probleme lösen. Wie können wir unsere Risikogruppe schützen. Mir selber stelle ich mir immer vor, ich bin jetzt auf einem Marathon, so, der geht ja rund fast knapp 42 Kilometer. Ich bin noch nicht bei Kilometer 31 angelangt. Dort ist immer die Frage, warum mache ich das überhaupt? Und überhaupt, ich mache gar nicht mehr. Ich habe ein ganz fokussiertes, strenges Programm mit mir. Jeden Morgen bin ich im Wald joggen, höre die Vögel und genieße das Wetter und dann gehe ich in den Tag hinein und bin komplett wirklich fokussiert, was ist jetzt wichtig zu tun. Und diese Fokussierung braucht sehr viel Energie, es braucht sehr viel auch, wie soll ich sagen, Emotionalität, weil die Bewohner und Bewohnerinnen, die mitarbeiten, die suchen den Dialog und nicht, weil sie irgendetwas kritisieren oder so, sondern sie suchen Gespräche. Sie erzählen sehr viel, was ihnen durch den Kopf geht, was vielleicht noch berücksichtigt werden sollte. Und das ist für mich als Direktorin enorm wichtig, dass ich weiß, wo stehen die Leute, wie geht es ihnen? Ich frage manchmal auch, wie geht es ihnen? Wie geht sie damit um, dass sie jetzt nicht entscheiden können, raus in die Stadt, weil sie dann einen Match oder ins Kino gehen. Und das wiederum gibt mir auch Energie zu sagen, wir halten durch, wir sind solidarisch und wir stehen das gemeinsam durch. Es ist ja nicht ein Ding von mir oder irgendeiner Geschäftsleitung. Und letztlich ist es, dass wir das alles durchstehen, ist etwas, das alle hier in der Welt gemeinsam durchstehen. Und ich bin als Direktorin schon so auf einem Dankesweg. Letzte Woche durfte ich ein kleines Praline teilen, allen jedem persönlich danken. Und jetzt habe ich mich schon wieder etwas ausgedacht für Ostern, wo ich die Mitarbeitenden und Bewohner und Bewohnerinnen überraschen möchte und auch mit einem kleinen Dankeschön-Sagen in die Ostertage begleite.
Frau Bieri, ich möchte mich herzlichst bei Ihnen bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Ich wünsche Ihnen und den Bewohnern alles Gute und bleiben Sie gesund.
Vielen Dank Ihnen auch, das Gleiche. Schönen Tag noch.
Das war Frau Edith Bieri, Direktorin der Stiftung Schulungs- und Wohnheime Rosfeld hier in Bern, geführt und produziert für novaradio.ch, hat die Sendung Handicap Davor Novakovic.
Tra poco col sangue nostro la spegnerò. Ero già figlio d'amarti, non può frenarmi il tuo martir. Madre infelice, corro a salvarti, a te palmeno, corro a morir, a te palmeno, corro a morir, a te palmeno, a te. Tra poco col sangue vostro la spegnerò. Ero già figlio prima d'amarti, non può frenarmi il tuo martir. Madre infelice, corro a salvarti, a te corro a morir, a te colmen, corro a morir, a te colmen, a te colmen, corro a morir. Madre infelice,
yeah.